Es ist 20 Uhr und wir ergreifen die seltene Gelegenheit, Hallo zu sagen. Willkommen zum Satsang, willkommen zum Live-Online-Chat und willkommen zur Wahrheit, mit anderen Worten. Ja, die Grundfrage im Satsang ist ja die, die die meisten Menschen auch außerhalb des Satsangs antreibt oder umtreibt, aber sie es nicht wirklich konkret zu wissen scheinen, nämlich wer sie sind, obwohl das auch auf der persönlichen Ebene ein Rätselspiel ist, was wir als Mensch darstellen, ohne Gebrauchsanleitung, ohne irgendeine Kenntnis von irgendwas, sich daran gewöhnen zu müssen, ein Bewusstsein als Ausdruck in einer Form zu residieren und nicht wissen, in welche Richtung das nun mal gehen mag. Sich nicht wohlfühlen, weil einfach das Zentrale fehlt, nämlich die Kenntnis von sich selbst. Daher wurde der Satsang erfunden, damit man aus dieser Not entlassen wird, zu denken, man ist komplett verloren. Niemand ist ja wirklich verloren, denn niemand ist ja auch wirklich in der Form und das ist die Erkenntnis oder Erkenntnis, um die es uns ja hier geht, zu sehen, dass du von dem du denken magst oder es auch für dich so erfahren magst, du bist davon betroffen, dass es ein Unglück ist, als Mensch hier aufzutauchen, um dann, wenn du genau nachschaust, zu sehen, dass du ja gar nicht bist, also gar nicht hier bist, gar kein Problem bist und auch keins hast. So, das ist Sinn und Zweck unseres Meetings hier, zu erforschen, wer oder was wir sind, um dann ganz aus Versehen möglicherweise auf dem Weg dahin in der Erkenntnis zu sehen, da ist überhaupt niemand, der auch nur das geringste Problem haben könnte. Und dennoch sieht es immer wieder so aus, als gäbe es das. Und das ist aber nur so lange der Fall, wie das Bewusstsein in der Form sich für jemanden hält. Und hält das Bewusstsein sich für jemanden, dann ist es auch dem Kommen und Gehen unterworfen, der ständigen Veränderung und damit frei von jeder Konstanz, jeder Definition von Wahrheit, die ja besagt, das Konstante ist das, was ich bin, das, was ich nicht verändern kann. Kann nur ich sein. Ich kann ja nicht ständig wechselnde Zustände sein. Ich kann auch nicht ständig mal jemand mit einer bestimmten Ausdrucksform sein und dann mal jemand anders. Ich kann auch nicht plötzlich eine Katze sein oder ein Krokodil, sondern ich muss konstant das sein, was immer unter allen Umständen ist. Und das ist, was du bist. Das ist das, worum es hier geht. Das für sich selbst zu erkennen, auch wenn es vielleicht schon oft gehört wurde. Aber die Erkenntnis ist eine andere Sache. Da geht's dann wirklich zur Sache. So, und das bedeutet, dass in der Erforschung von dir selbst es darum geht, dich als das zu erkennen, was dauerhaft ist. So, dauerhaft musst du dann, weil wir ja als Mensch verschiedene Formen von Ausdruck erleben, verschiedene Zustände erleben, wie zum Beispiel den Wachzustand, den Traumzustand und den Tiefschlaf, musst du also in allen drei Umständen, und das ist die große Hilfe für uns, um der Erkenntnis von uns selbst näher zu kommen, musst du in allen drei Umständen oder Zuständen dasselbe sein. So, und was ist derselbe Faktor in allen drei Zuständen oder Umständen? Das Gewahrsein. Die Qualität, die sich dessen gewahr ist, da ist jemand, der oder das Gewahrsein, das in allen Umständen auftaucht, sieht die Umstände, ist sie aber nicht und ist die einzige Konstante. Das heißt also, das Gewahrsein registriert im Wachzustand die Erfahrungen, die gemacht werden, im Traumzustand und auch im Tiefschlaf, in dem keinerlei Erfahrungen gemacht werden. Und insofern haben wir es schon. Also das Gewahrsein ist das, was die Konstante ist, was übrig bleibt. Und Dabei belassen wir es jetzt erstmal für den Fall, dass dazu Fragen auftauchen können. Sind aber nicht.
Rosiana schreibt guten Abend. Und Black Forest schreibt, aktuell kursiert auf einigen Kanälen die Meinung, dass wir hier von Echsenwesen energetisch gemolken werden. Was ist da dran oder sind das nur Hirngespinste?
Ja, da musst du dich an die wenden, die diese Nachrichten kursieren lassen. Ich habe keinerlei Kenntnis davon und ja, höre aber immer wieder alle möglichen Geschichten. Und das Gute ist, dass man in diesem Fall, wie in allen anderen Fällen auch, für sich selber schauen sollte, ob da möglicherweise was dran ist. Also, welches Gefühl du dazu hast, wenn du das hörst. Ich empfinde mich nicht als gemolken, ehrlich gesagt. Aber die Idee ist natürlich bei vielen Menschen, dass ihr Schicksal von außen abhängt. Also, ob es jetzt das Leben auf der Erde hier ist, im Körper zu sein, andere Menschen, Tiere, Pflanzen, das Universum überhaupt, Leben überhaupt. Oder dass dann so früh empfunden wird im Leben, andere bestimmen über mich. Ich kann mir nicht erklären, warum alles so ist, wie es ist. Da muss eine höhere Macht am Werk sein. Vor allem eine, die mir nicht wohlgesonnen ist. Und daraus ergeben sich die interessantesten Konstrukte, so wie auch das, was du jetzt hier erwähnt hast. Aber Fakt ist, dass es wichtig ist zu schauen, in welcher Resonanz man selber ist zu dem, was man hört, was geschieht, was man erlebt. Und dann sieht, wenn man diese Resonanz dazu hat, dass man die Idee hat, dass man von anderen oder anderen Mächten oder auch einem Gott dominiert wird. Und dann ist es gut, sich das anzuschauen, in welcher Verzweiflung man möglicherweise ist, dass man missbraucht wird oder benutzt wird und das aber in allen Richtungen auch zu schauen, nämlich zunächst mal die Idee, dass das von außen passiert und dann vor allem deine Resonanz dazu, dass du dich speziell dafür interessierst, für diese Dinge, denn nicht jeder kommt in Kontakt mit diesen Theorien oder Vermutungen. So, und dann in dir selber noch zu entdecken oder zu erforschen, ob es so ist, ob du nicht selber irgendwelche Tendenzen hast, andere dominieren zu wollen. Und das sind die Resonanzen, die sich erklären aufgrund dessen, dass man damit in Kontakt kommt und das sich dann reinzieht, mit anderen Worten, also nicht kritisch dazu steht.
Black Forest schreibt noch, oder soll das Ganze nur Ängste triggern?
Das tut es. Das tut es bei denen, die sich dafür interessieren, besonders.
Hiranya Kashipu schreibt, hier erscheint es überwiegend so, dass ich selbst mein Leiden verursache, einhergehend mit enormer Schuld und Selbsthass. Hast du einen Impuls dazu?
Das ist wahr und das ist nicht wahr. Also wahr ist, dass es für dich so erscheinen mag und diese Form, diese menschliche Ausdrucksform, diese Tendenz hat, das für sich so einzuordnen, dass sie dafür verantwortlich ist. So nehmen wir ja auch die Welt und uns selbst in ihr in den Anfangsjahren wahr, bis wir irgendwann mal möglicherweise im besten Falle dahin kommen, dass wir das hinterfragen. Und absolut gesehen hast du natürlich damit gar nichts zu tun, weil du nicht der Ausdruck bist, von dem du denkst, dass du er bist und der dann ständig korrigiert werden muss, wenn er sich als unangenehm erweist. Das heißt, tatsächlich tust du gar nichts, aber dein System, dieser Körper mit seinen Eigenschaften, ist ein bestimmter Ausdruck, der dir dann das servieren mag, dass du auf der Seite derer bist, die sich falsch fühlen und aufgrund dessen dann auch schuldig für alles. Aber es gibt nicht wirklich eine Schuld. Niemand hat für das, was er zum Ausdruck bringt, Schuld. Wir finden, wenn wir danach suchen, wer Schuld hätte, niemanden, der sie haben könnte. Und daher ist der Tipp für dich, der, schau, ob du dich findest als jemand, der Schuld an dem hat, was sich durch dich ausdrückt. Denn wenn das so ist, dann müsstest du ja gezielt versuchen, dich unglücklich zu machen. Und das, glaube ich, kann niemand beweisen, obwohl es manchmal so aussehen mag. Und du müsstest bestimmen, was du sagst, bestimmen, was sozusagen als Information zu dir oder in dir auftaucht. Und von dem du denken magst, dass du das gedacht hast. Aber da niemand wirklich vorhanden ist in der Suche danach, schon wenn du die Augen zumachst, bist du ja schon nicht mehr da als das, was du zu denken magst, dann gibt es auch niemanden, der falsch sein könnte und sich dann aufgrund dessen auch noch schuldig fühlen kann.
Anja schreibt, lieber Moni, seit der Desillusionierung sind andere Menschen noch uninteressanter geworden. Impulse, mit Menschen in Kontakt zu gehen, werden immer seltener. Was meinst du dazu? Danke.
Ja, das mag sein, dass du jetzt überhaupt erst siehst, worauf du dich eingelassen hast und jetzt mal den Abstand auskosten wirst zu anderen Menschen und zu dem, was sie in dir auslösen können. Aber das kann sein, dass es nur eine Phase ist. Prinzipiell ist es natürlich so, dass welche andere dir denn was bieten können. Also was dir was bieten kann, ist das, was du bist. Und wenn du dich daran orientierst und nicht auf die Menschen primär als Bezug, dann liegst du immer richtig. Auch wenn es so aussieht, dass du dann nicht in Kontakt mit anderen bist, wenn es für dich so ansteht, dann stimmt das. Und wenn es temporär nur so ist, stimmt das auch. Also einfach beobachten, was der Grund dafür sein mag, weshalb diese Distanz zu anderen Menschen jetzt in dir größer geworden ist.
Gisela schreibt, ich kann mir das nicht erklären. Ich soll mich morgens mit der Natur verbinden und mit dem Himmelsvater und mit meinem Herzen.
Okay, und wer verlangt das von dir? Du solltest doch nur das leben oder das ausdrücken, was für dich vollkommen stimmt. Und nicht, weil irgendjemand dir irgendwas sagt, zu versuchen, das umzusetzen, während du es ja schon jetzt bezweifelst. Dennoch kann es nicht schaden, immer wirklich bei sich zu sein, bei der Qualität, die man wirklich ist. Im Gegenteil, es ist das Beste, was im Leben möglich ist, geöffnet zu sein in das, was man wirklich ist und aus der Qualität heraus dann den Tag zu erleben. Die Nacht natürlich auch. Nicht nur den Tag, das Leben einfach so zu leben, aus der Fülle der Qualität, die wir nun mal einfach sind. Und den Möglichkeiten, die sich daraus ergeben, nicht den persönlichen Tendenzen nachzugeben, sondern dem, was intuitiv für dich stimmt, wozu du einfach ein Ja hast. Und wenn dir jemand etwas sagt, wozu du kein Ja hast, dann distanziere dich davon.
Gisela schreibt, schätze niemand, verstehe.
Ja, das hat mir noch nicht viel weitergeholfen, Gisela. Bitte noch mal einen Versuch machen. Man hat ja hier mehrere Versuche. Muss nicht beim ersten gleich klappen. Also wenn du das so sagst, schätze niemand, muss ich dem entgegenhalten, schätze alles und alle, aber übernimm nicht, was die, die dir etwas sagen und die du schätzt und für dich überprüft, nicht stimmt.
Anja schreibt, dieses innere Ja, von dem du sprichst, geht für alles, oder? Das ist der stimmige Wegweiser.
Nein, der stimmige Wegweiser ist der, prinzipiell dieses Ja zu haben zu sich selbst. Jetzt nicht zu der persönlichen Ausdrucksform. Es kann nicht schaden, dazu auch ein Ja zu haben. Aber das heißt nicht, dass man nicht der gegenüber kritisch sein sollte. Das in jedem Fall. Es gilt immer wieder zu schauen, ob das, was sich durch diese Form ausdrückt, auch stimmt. Aber das Ja, das prinzipielle Ja, gilt für unsere wahre Identität. Und dass die das Wesentliche ist, also die Erkenntnis möglichst ohne die Erkenntnis deiner wahren Natur schon vorwegzunehmen, aber die Erkenntnis für dich selbst zu sehen, das ist das Wesentliche im Leben. Und das ist nämlich eine Qualität, die in mir all das auslöst, was man sich als Mensch wünschen kann. Das kann sonst nichts und niemand, denn jegliche Qualität und jegliche Freude als Qualität ist nur deswegen da, wenn man in Kontakt ist mit sich selbst, auch wenn es so aussehen mag, dass Objekte das liefern können, das können sie nicht. Es kann nur so erscheinen, weil in Wirklichkeit da eine Öffnung in das, was wir sind, geschieht. Und das sind diese Momente, wo wir dann beispielsweise keine Wünsche mehr haben oder die Objekte wegfallen, weil das Interesse an ihnen nachgelassen hat, weil der Wunsch nach ihnen nicht auftaucht. Also damit kommen wir der Qualität näher, die wir als wunschlos glücklich bezeichnen. Und das ist die Orientierung für uns, dass wir die Dinge durchschauen, die uns nicht glücklich machen. Und dann bleibt das übrig, was das Glück selbst ist. und danach zu leben. Und das ergibt sich von alleine, je mehr Anteile, die uns nicht glücklich machen, wegfallen oder nicht erfüllen, wegfallen, umso mehr bleibt das übrig, was als Qualität sichtlich ist, erkennbar ist und gelebt werden kann. Das meine ich mit dem Ja. Und daraus ergeben sich natürlich viel mehr Ja's für alles. Für alles, prinzipiell. Das heißt nicht, dass man unkritisch ist. Das ist damit nicht gemeint. Arbeitslos. Deine Tochter oder dein Mann?
Mein Jüngster wollte noch einmal eine Umarmung.
Okay. Das
Aber
hättet ihr nicht heimlich machen müssen. Wir sehen hier alles.
wer weiß, man weiß ja nie. Man weiß ja nie, also was er später möchte oder wie auch immer, was online ist.
Okay.
Aber es ist keine Frage im Chat.
Ja, da haben wir doch Zeit, uns ein bisschen zu unterhalten.
Aber man hat ihn nicht gesehen, oder?
Die Hände.
Ja.
Ja, es ist ja schön, dass er dann deine Nähe nochmal sucht. Ja.
Ja, oder deine, ne? Er kommt ja oft dazwischen, wenn wir irgendwie Online-Kontakt haben. Ja.
Ja, das ist dann die Nähe zur Wahrheit selbst.
Ja.
Gut, wenn man das nicht persönlich nimmt.
Ja. Gisela hat was geschrieben.
Okay.
Heute in einem Gespräch kam das zum Ausdruck.
Ja. Wir können mit deiner Antwort leben. Wir lassen sie einfach so stehen. Es ändert ja nichts an dem, was du gefragt und wir dazu gesagt haben. Insofern alles okay.
Tanja schreibt, nachdem alle Illusion weggefallen ist, blieb nicht mehr viel. Doch einfach nur sitzen und sein geht ja auch nicht. Woher kommen neue Impulse?
Die Impulse, die lauern uns ja ständig auf. Also nach denen müssen wir eigentlich nicht suchen. Und es ist schon eine tolle Qualität, wenn da der Impuls da ist, einfach nur zu sitzen und den Impulsen, die die ganze Zeit anklopfen, nicht nachzugeben. Also du wirst sehen, du wirst nicht ewig da sitzen, denn spätestens gibt es irgendwann mal diesen Moment, wo das System um sein Überleben kämpft und dieses Gefühl hat, es müsste mal was zu sich nehmen oder sich mal bewegen. Oder aufstehen oder absolut aktiv werden. Also das kann durchaus sein, dass du dann plötzlich dich in einer Phase wiederfindest, wo du extrem aktiv bist sogar. Also das überlass einfach mal dem Universum, das macht das schon alles. Darauf haben wir auch nicht wirklich Einfluss. Selbst wenn ich dir jetzt sagen würde oder Methoden empfehlen würde, wie das ist, damit du wieder aufstehen kannst, würdest du es trotzdem nicht tun, wenn es nicht anstehen würde. Also wir sind darauf angewiesen, dass das Nächste, was ansteht, passiert. Und das tut es. Wenn es nicht mehr passiert, dann bist du nicht mehr am Leben. Aber dann ist es ja auch kein Problem. Aber der Hinweis ist der, es ist auch jetzt kein Problem, weil es ist nun mal so, dass wenn die gewohnten Aspekte, auf die man sich vorher bezogen hat, wegfallen, dann wird es ruhig und dann sitzt man einfach. Und das ist gut, weil es gilt ja auch, die Erkenntnisse, die gemacht wurden, zu integrieren. Und dafür braucht das System seine Zeit und das hat eine gewisse Intelligenz und nimmt sich diese Zeit. Also kann ich nur sagen, alles gut. Und außerdem, Tanja, kannst du in der Zeit, wo du einfach nur sitzt, keine Dummheiten machen, oder? Das allein ist doch schon super.
Black Forest schreibt, kann sein, dass ich das schon einmal fragte. Hattest du selbst ein Einheitserlebnis und wie hast du das empfunden?
Glücklicherweise hatte ich kein Einheitserlebnis, aber die Erkenntnis meiner wahren Identität. Ein Einheitserlebnis ist immer noch die Idee, dass da alles, was an verschiedenen Formen und Erscheinungen zu existieren scheint, ein Ganzes sind und dass man das selber ist. Aber das ist nur eine Vorstufe von der Erkenntnis von der Wahrheit. Und diese Einheitsgeschichte ist im Bereich des Bewusstseins und das heißt der Erscheinungen, dass alle Erscheinungen eigentlich aus Bewusstsein bestehen. Das ist diese Erkenntnis. Aber das, was wir wirklich sind und die Erkenntnis von uns selbst, die ist jenseits von Bewusstsein, jenseits von jeder Idee von Einheit, weil Einheit bedeutet immer, dass eine Vielheit da ist, die wir im besten Falle als Einheit für uns registrieren oder wahrnehmen. Aber das, was wir sind, das kennt keine Vielheit. Das ist nur das eine ohne ein zweites oder irgendwas anderes, was sich von dem einen unterscheiden könnte. Und ja, das ist die Erkenntnis, die in mir aufgetaucht ist in dem Moment, wo dieser Anteil weggefallen ist, der sich gerne einmischt und der gerne auch Einheitserkenntnisse hätte.
Mr. Blue schreibt, im Tiefschlaf verschwindet das Ego, kein Bewusstsein mehr, kein Bezeugen von Existenz möglich. Wie ist es möglich, dass das Ego mit all seinen Anhaftungen wieder vollständig zurückkehrt?
Ja, gute Frage, aber die basiert auf der Idee, dass das Ich ganz weg ist im Tiefschlaf. Das ist ja nicht der Fall, es ist nur zurückgedrängt oder es ist latent vorhanden. Das heißt, es ist vorhanden, aber es ist nicht sichtbar, es wirkt sich nicht aus, aber bis zu einem gewissen Grade schon, denn es muss ja registrieren, dass kein Tiefschlaf stattgefunden hat, dass kein Traum stattgefunden hat oder kein Wachzustand war oder nichts passiert ist. Also, dass es Tiefschlaf gab, das wird von dem Gewahrsein gesehen und ein Anteil von Bewusstsein, was ja nicht sterben kann, sonst gäbe es kein Aufwachen am nächsten Morgen, registriert das. Aber das ist ein unbedeutender Anteil, so dass wir auch gut sagen können, dass ich es eigentlich nicht wirklich vorhanden als eine Qualität, die eine Auswirkung haben könnte auf den Tiefschlaf. Das hat dieses Ich nicht, aber es ist nicht komplett verschwunden. Wäre es komplett verschwunden, könnte es nicht wiederkehren. Dann würde entweder der Tod eintreten oder es gäbe dann die Möglichkeit der Erkenntnis im Tiefschlaf. Aber niemand hat sich selbst im Tiefschlaf erkannt als das, was frei ist von allen Umständen oder Zuständen. So, das ist der Grund, weshalb es dann am nächsten Morgen wieder zu voller Blüte erwachen kann. Leider, weil es wäre natürlich toll, wir würden uns hinlegen und dann wäre das weg. Einmal hingelegt, mit anderen Worten. Und das würde ja schon möglich sein als Baby im Mutterleib. Also als Embryo im Mutterleib, das schläft ja auch. Und dann würde es sich sofort erkennen. Also das Ego würde dann praktisch auf Nimmerwiedersehen verschwinden oder anders gesagt, es wäre wahrscheinlich kurz nach der Zeugung schon nicht mehr da. Aber das ist leider nicht so. Also ist dieses sogenannte Ich eine ständige Wiederkehr nach dem Wachwerden morgens. Und erst wenn aus dem Wachzustand, der ja immer noch ein Traumzustand ist, aufgewacht wird, dann ist das so, dass das Ego nicht mehr auftauchen kann.
Gisela schreibt, die Lichtsprache. Ein Begriff auch für dich oder nur bla bla.
Ich weiß nicht, ob du auf die jüdische Tradition und das Buch dieses Enoch ansprichst, wo es um die Lichtsprache geht. Das ist mir ein Begriff. Auch wenn nicht, ist die Sprache, die sich auf die Wahrheit bezieht oder jeder Versuch, eine Frage zu stellen oder sie zu beantworten, ja eine Qualität, die die Wahrheit enthält oder die sich auf sie bezieht und das ist dann eine andere Form von Sprache. Aber ich würde nicht sagen, dass es eine Sprache an sich oder für sich selbst ist, die sich komplett von dem, was wir so sagen und ausdrücken, unterscheidet. Aber die Inhalte, wenn die die Wahrheit enthalten, dann ist es eine lichtvolle Begegnung, die sich daraus ergibt. Und insofern total wertvoll. Und wenn das so gemeint ist, dann ja, würde mir das gefallen. Es ist einfach ein Unterschied, ob man die Wahrheit hinterfragt oder sie erforscht oder von ihr spricht oder ob man über Alltagsdinge spricht. Das ist ganz klar, dass sich in dem Moment, wo diese Öffnung in das, was wir sind, geschieht, ändert sich einfach die Energie grundlegend. Das wird jeder für sich schon gesehen haben, der oder die im Satsang gewesen ist. Daher ist es ja auch so wichtig und auch wertvoll zu schauen, was sagt man, was ist es, was man sagt. Und dann auch zu sehen, ist es besser, man sagt weniger oder nichts. Denn das, was in Wirklichkeit etwas sagt, ist ja das, was man gar nicht sagt, sondern das, was absolut still ist. Das vermittelt uns ja letzten Endes das, was wir sind. Nicht die Worte. Die Worte, die können darauf hindeuten und hinführen, wenn es möglich ist, denen dann auch zu folgen oder der Essenz davon, auf die die Worte hinweisen. Aber die Worte selbst sind es ja nicht. Es ist ja das, aus dem die Worte kommen oder das, was die Worte beschreiben wollen, worauf sie also hindeuten. Das heißt, es ist wertvoll, sich über die Wahrheit auszutauschen. Das heißt nicht, dass es angebracht ist, andere damit voll zu quatschen, denn das ist einfach sinnlos oder undifferenziert unter die Menschen bringen zu wollen, führt nicht dazu, dass die Menschen das gut finden. Also schauen, was und wann man sagt, ist wertvoll.
Ari schreibt, ein höheres Selbst, was man nicht erfahren kann, sondern nur sein. Wäre das die Atman-Umschreibung? Danke auch für eine alternative Erklärung von Atman.
Okay. Naja, das gibt kein wirklich höheres Selbst. Es gibt nur das, was wir wirklich sind und alles andere nicht. Das heißt, in dem Moment, wo du, wie jetzt eben schon auch über die Wahrheit gesagt, du in Kontakt damit bist, bist du auch in Kontakt mit der Qualität, die du wirklich bist. Und höher und nieder ist nicht wirklich angebracht. So nach dem Motto, wir könnten mehr oder weniger weise sein oder mehr oder weniger befreit, das gibt's ja nicht wirklich. Also das, was Atman ist, ist die Erkenntnis von dir selbst, als eine Qualität, die sich in der Form befindet, aber nicht als ein Punkt oder ein Ort, sondern die die Form durchdringt. Und darüber hinaus ist es wichtig, die Erkenntnis, sich in die Erkenntnis zu öffnen, dass das, was den Körper durchdringt, in Wirklichkeit alles durchdringt, also die gesamte Existenz. Und sich als das zu erkennen, was jenseits der Form, aber die ganze Existenz durchdringend ist, ist Brahman. So, und das bist du. Ja. Also insofern ist Brahman die Entgrenzung von Atman, aber die Qualität an sich ist dieselbe. Und das heißt nicht, dass Atman bedeutet, dass Brahman nicht im Körper stattfindet, sondern dass Atman gleich Brahman ist. Also du das bist nicht als die Körperform, sondern als die Qualität, die alles durchdringt. Und dann ergibt sich schon auch, wenn wir sagen, du bist das, was alles durchdringt, dass es kein höheres Selbst gibt, sondern nur das. Und das bist du.
Sani schreibt: Sorry für diese Frage an dieser Stelle, aber gibt es vielleicht jemanden, der am Wochenende von Wien nach Rottenbach zum Seminar Hof Schlegelberg fährt?
Ja, sehr praktisch orientierte Frage.
Ich glaube, hast du auf deiner Homepage noch diese Mitfahrgelegenheiten Unterpunkt?
Ja.
Ja, da vielleicht kann man das nutzen.
Ja, erwähne es einfach. Schau mal, vielleicht gibt es ja sogar schon irgendwas. Also auf der Webseite www.moni-satsang.de gibt es bei Terminen rechts oben über den Termin Mitfahrgelegenheit. Wenn man das anklickt, dann kommt drauf nur etwas bezüglich einer Retreat-Mitfahrgelegenheit. Das ist aber auch schon überholt. Also wenn der Wunsch besteht, dass jemand, der aus der Gegend von Wien kommt, eine Mitfahrgelegenheit suchen will, kann er das ja als Möglichkeit angeben und einfach schauen, was dann passiert. Ich weiß, dass aus Österreich einige kommen, macht ja auch Sinn, weil Österreich ja der Ort ist, in dem das oder das Land, in dem es stattfindet. Ich weiß, dass einige auch kommen, aber ob die jetzt wirklich direkt aus Wien kommen, weiß ich nicht.
Mr. Blue schreibt: Was ist das Unterbewusstsein? Was ist das Unbewusste? Wo ist der Unterschied zwischen diesen zwei Begriffen? Ist es sinnvoll, darüber zu sprechen?
Ja, es ist eine sehr gute Frage. Es ist sinnvoll, darüber zu sprechen, weil es ja so ist, dass wir meinen könnten, wir wüssten, was wir wollten und streben das auch an und haben dann im Unterbewusstsein Argumente dagegen. Insofern ist es fast wichtiger zu wissen, was im Unterbewusstsein stattfindet, also unterhalb dessen, was man denkt, was man lebt oder will, als das, was man als Bewusstsein für sich erlebt. Und darüber, was im Unterbewusstsein passiert, kann man sehr unbewusst sein. Das ist die Unterscheidung. Also Unbewusstheit heißt, dass man relativ ignorant ist. oder anders gesagt, wenig Kenntnis hat von sich selbst oder den Zusammenhängen. Und das Unterbewusstsein, das enthält die ganzen verdrängten Anteile von uns selbst, die in der Regel etwas anderes zum Ziel haben als das, was wir im Bewusstsein meinen zu wollen. Aber das habe ich ja eben schon mal gesagt, das ist nochmal eine Schleife, das etwas anders darzustellen. Und falls es noch nicht klar genug ist, frag bitte nochmal nach. Ergänzend dazu ist es so, dass die Anteile, die im Unterbewusstsein sind, mal bewusst waren. Also es ist nicht so, dass da Anteile in uns wirken, von denen wir gar keine Kenntnis jemals hatten, aber nicht mehr haben. Deswegen sind sie im Unterbewusstsein. Also wir sind uns dann den einschränkenden Faktoren nicht bewusst. Dann ist die Frage, wie kommt man an diese Anteile des Unterbewusstseins? Wenn du siehst, dass du für dich ein Ziel erreichen willst und du siehst, das klappt nicht, obwohl du der Ansicht bist, dass du alles dafür getan hast, dann wird ein Grund der sein, dass es Argumente dagegen gibt. So, und dann gilt es für dich selbst zu erforschen, welche Nachteile könnte es haben, wenn sich das umsetzt, was ich denke, was ich will. Und besonders für die Wahrheit ist es ja wichtig, dass man nicht in die Verzweiflung kommt, dass sich nichts verändert, weil es irgendeine Boykottebene geben kann, wie zum Beispiel, dass man arm sein soll, wenn man sich seiner wahren Identität widmet oder vor Gott eben arm sein muss. Und alles von sich wirft, sozusagen, anstatt zu verstehen, es geht nicht darum, alles wegzugeben, sondern die Anhaftung an das, was ist, aufzulösen. Und dann eben zu schauen, welche weiteren Argumente gibt es dagegen, dass es nicht gut ist, für die Freiheit zu gehen. Und wenn jemand überhaupt keine Ahnung hat, welche unterbewussten Anteile vorhanden sind, dann ist es sinnvoll, in den Satsang zu gehen. Und darin tauchen eigentlich, wenn man regelmäßig in den Satsang geht oder eben sich der Wahrheit regelmäßig widmet, die Dinge auf, die eine Verhinderung darstellen für die Freiheit. Und wenn das immer noch nicht klappt, dann und du das Gefühl hast, du bist in irgendeiner Form an dem, was du willst oder wichtig ist für dich, gehindert, dann wünsche dir, dass du weißt, woran es liegt. Also, dass in dir auftauchen möge, was die Verhinderung ist für das, was du in deinem Leben unbedingt leben möchtest. Ein für viele vielleicht noch eher nachvollziehbares Beispiel dafür ist, dass viele die Idee haben, sie wünschen sich einen Partner und im Unterbewusstsein ist gespeichert, auf keinen Fall, sonst wird es schon wieder so sein wie beim letzten Mal und so weiter. Also das wäre jetzt das Schlimmste, wenn es dazu kommen könnte. Also dass also die gelebten Erfahrungen verdrängt wurden und dann die Idee da ist, man hätte gerne einen Partner, aber in Wirklichkeit ist das jetzt etwas übertrieben gesagt, der blanke Horror im Unterbewusstsein.
Rosiana schreibt: Ich erlebe teilweise verschiedene Bewusstseinszustände, die teilweise überfordern. Kannst du etwas dazu sagen in Bezug auf die Wahrheit?
Das ist so aus dem Stegreif, ohne die Kenntnis zu haben, welche Zustände das sind, schwer zu sagen. Daher warte ich mal, ob du mir ein Beispiel geben kannst.
Alexandra schreibt: Erlebst du deinen Körper zugehörig wie vorher?
Man muss immer wieder mal auf sich aufmerksam machen, um sagen zu können, da ist einer. Nein, das ist jetzt übertrieben. Nein, das spielt nicht wirklich eine große Rolle, weil das Prinzip oder die Aufmerksamkeit da nicht ist. Sie ist in dieser Qualität versunken. Und der Körper spielt eine untergeordnete Rolle, aber er ist nach wie vor vorhanden, sichtbar. Aber wie gesagt, nur wenn der Fokus sich darauf richtet, sonst nicht. Und ja, es hat sich danach geändert. Davor war eben auch Grund auch dessen, wo ist die Aufmerksamkeit? Das macht ja dann auch den Unterschied. Der Fokus eben noch mehr auf den Körper und auf Gefühlen und so weiter. Und das reduziert sich ja aufgrund der Nüchternheit unserer wahren Identität, die in uns aber eine andere Qualität, nämlich die von Schönheit und Glücklichsein auslöst. Aber das, was wir Empfinden nennen können, ist bei einer ganz subtilen Ebene, also eine ganz feine Qualität von eben Fokus auf und in dieser Qualität und nicht primär auf dem Körper.
Christopher schreibt: Hallo Moni, kennst du die Samapan-Meditation von Shikupanand Swami? Und wenn ja, ist sie für dich ein Weg zur Erleuchtung?
Also ich kenne sie und praktiziere sie natürlich nicht, weiß es nicht, will mich auch nicht dazu äußern, weil das ist einfach eine subjektive Empfindung, inwieweit das jetzt den Menschen dient, sich zu öffnen und den Fokus aufs Kronenchakra zu legen. Nichts, was ich empfehlen würde. Das heißt nicht, dass es nichts ist. Es ist einfach zu sehr ein Fokus noch an einen bestimmten Punkt. Und das, was wir sind, ist ja nicht punktuell und ist nicht an die Form gebunden, nicht an irgendeinen Ort in der Form. Und geöffnet in das, was wir sind, ist universell und prinzipiell genug und umfasst alles. Und das Willentliche oder der Versuch, die Kundalini zu erwecken, ist legitim, aber nicht die einzige Möglichkeit. Es ist eine Möglichkeit, aber die ist mir zu sehr an den Körper orientiert und an das Energiesystem. Aber wie mit allem ist es auch da so, wozu man sich hingezogen fühlt, das wird man nutzen und sollte man auch nutzen. Dafür gibt es das ja alles, dass alle Menschen quasi bedient werden in dem, was sie gerade brauchen.
Melanie schreibt: Hallo Moni, ich habe die Erkenntnis erlangt, dass die Berufung nicht im Außen als Beruf gelebt werden muss. Kannst du dazu was sagen? Kann die innere Berufung als Hobby im Außen gelebt werden?
Das Hobby ist gut. Also innere Berufung gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten. Ich gehe mal davon aus, dass du die Wahrheit meinst, wenn du davon sprichst. Und natürlich ist es nicht zwangsläufig so, dass wenn die Erkenntnis ist, dass sich das auch im Außen ausdrücken muss, also man dann missionarisch tätig wird oder Satsang gibt oder ähnliches. Freiheit ist für einen selbst und wenn man für sich die Freiheit erkannt hat, dann ist es so, dass man das Maximum dessen, was als menschlicher Ausdruck möglich ist, lebt. Und das ist ein Dienen an der Menschheit, an allen Wesen. Denn bist du geöffnet in das, was du bist, in einer bewussten Weise, dann bist du mit allem in Kontakt. Und dann ist der Einfluss, der sich daraus ergibt, in Form von der Qualität von Frieden und Glückseligkeit, der größte, der sein kann, den es geben kann. So von daher besteht keine Notwendigkeit, das im Außen noch zum Ausdruck zu bringen. Und das setzt sich aber durch, wenn es ansteht. Also da muss man sich überhaupt keine Gedanken dazu machen. Es ist wichtig, einfach bei sich zu sein, bei sich zu bleiben, sich über die Qualität zu freuen. Und die teilt sich dann schon den Menschen mit, die dafür offen sind. Und wir brauchen uns darüber überhaupt keine Gedanken zu machen. Wenn es ansteht, wird es passieren. Egal, was man darüber denken mag. Kann der Ansicht sein, also ich werde auf keinen Fall in der Öffentlichkeit diese Rolle einnehmen und 5 Minuten später entscheidet sich das anders.
Gisela schreibt, eine hellsichtige Frau sah, dass ich riesengroße Flügel hätte und ein Regenbogen um mein Torsionsfeld.
Ja, Energien, wir sind ja ein Energiefeld. Es setzen sich in den Menschen auf die verschiedensten Weisen um, in der Weise, dass sie das dann interpretieren, was ihre Sichtweise ist. Und das muss man aber nicht allzu ernst nehmen, denn was willst du damit jetzt anfangen? Also, ich wüsste nicht, was du damit anfangen kannst, außer dass du vielleicht auf die Idee kommst, wie toll du bist, oder dass du jetzt in Zweifel gekommen bist, was das jetzt für dich bedeuten mag. Kann nur sagen, freue dich des Lebens.
Echnaton schreibt, seit klar ist, dass alles genauso geschieht, wie es zu geschehen hat, ist Friede da. Es gibt keine Warum-Fragen mehr, kein Haben wollen, kein Erreichen wollen. Hier gibt es nur ein warmes Gefühl.
Ja, schön zu hören.
Mr. Blue schreibt, Ramana hat gesagt, dass Menschen im Rahmen der Selbsterforschung häufig an sogenanntes unnützes Wissen geraten. Könntest du darüber etwas sagen?
Naja, was er meint, ist, dass natürlich dann noch einige Ich-Anteile sind, die dann die Wahrheit oder was auch immer an Wissen für sich nutzen wollen, um bestimmte Wirkungen bei anderen Menschen zu erzielen. Und dafür nutzt man die Wahrheit ja normalerweise nicht, sondern weil sie sich als Wahrheit ausdrückt. Nicht um irgendetwas damit zu bewirken, noch nicht mal Freiheit, sondern das ist, was jetzt ist und das drückt sich jetzt aus, weil es so ist. Und die Beteiligten sind daran auch nicht wirklich beteiligt, auch wenn es so aussehen mag und man sie auch so nennen kann. So, und man sollte prinzipiell natürlich aufpassen, weil das ist nun mal typisch dafür, wenn man in Kontakt mit der Wahrheit kommt oder bestimmten Erfahrungen, die auf die Wahrheit hindeuten, dass die Begeisterung so groß ist, dass man das meint, dass jeder andere Mensch im Universum das auch wissen sollte, was ja auch eine gute Idee ist. Aber es ist so, dass ja nicht alle dafür offen sind. Und dann prallt man mit dem Versuch, die Wahrheit zu vermitteln an den Widerständen der anderen ab. Und das ist nicht wirklich sinnvoll, sie mit etwas zu konfrontieren, ohne dass gefragt wurde. Also daher ist es immer wichtig zu schauen, was man wem sagt und wenn es um die Wahrheit geht, inwieweit derjenige, mit dem man darüber spricht, danach gefragt hat. Und nicht zu versuchen, jemanden etwas aufzudrängen. Auch wenn es sozusagen in Anführungsstrichen gut gemeint ist. Das, was immer gut gemeint ist, das kommt ja meistens als nicht so gut gemeint rüber. In dem Fall ebenso. Und das bezieht sich wohl auch auf das, was Ramana sagt. Also wenn du die Wahrheit bist, dann gibt es eigentlich kein zu viel. Aber wenn du denkst, dass du sie bist und sie noch nicht bist und sehr viel Wissen hast, dann ist es sehr schnell ein zu viel.
Alexandra schreibt, würdest du sagen, du hast den weiten Weg vom Verstand zum Herzen gefunden?
Wenn man der Ansicht ist, dass es so etwas gibt wie einen Weg, der vom Herzen zum Verstand geht, dann könnte man das so sagen, aber ich würde es nie so sagen, weil, wie soll man das sagen? Das, was man immer ist, das wird dann offensichtlich und dahin führt ja kein Weg. Und also nicht, es gibt kein von zu, sondern es gibt nur den Wegfall der Idee, jemand zu sein. Also das heißt, die Erkenntnis ist das, was zum Ausdruck bringt, dass das, was erkannt wurde, ja immer schon ist. Das heißt, dann ist der Verstand zur Ruhe gekommen. Und wenn der Verstand zur Ruhe gekommen ist, dann ist er das Herz. Also es gibt in dem Sinne keinen Weg vom Verstand ins Herz, aber man kann das, um Menschen dahin zu führen, nutzen. Aber in der Praxis ist das nicht so. Es ist ein Hilfsmittel, aber mehr nicht.
Louis schreibt, Guten Abend, Meister. Ich liebe die Romantik und die tiefe Liebe, wurde dort aber nur enttäuscht. Aber was hältst du von sexuellen Abenteuern?
Fragst du, ob ich dir welche empfehlen soll oder nicht? Es passiert auch das oder da, was ansteht und du schaust, was dir dabei dient und nicht. Und wenn dein Wunsch der nach Freiheit ist, schau, inwieweit dich die Aufregung an Sexualität davon abhält. Und wenn das nicht der Fall ist, lebe das, was energetisch ansteht, weil es geht sowieso nicht anders. Also insofern ist auch Sexualität prinzipiell kein Hindernis, wenn man wirklich den Fokus auf dem hat, was die Wahrheit ist. Sowieso schon gar nicht. Weißt du, es macht keinen Sinn, sich etwas zu verbieten, wonach es einen so stark drängt, dass man mit seiner Aufmerksamkeit ständig da ist. Und dann ist es wichtig, das zu leben und dann zu sehen, inwieweit ist es wirklich so, gibt es mir wirklich das, von was ich mir davon verspreche oder was meiner Not entspricht, eventuell sogar auch. Oder also ist es dienlich, ist es exzessiv? Oder ist es einfach eine Orientierung, die jetzt in dir ist und die jetzt eine bestimmte Kraft hat und die sich dann möglicherweise auch wieder reduziert? Das gilt es einfach zu sehen und zu experimentieren, zu beobachten und dann deine Schlüsse zu ziehen. Generell kann man das nicht sagen und auch nicht für jemanden einfach so, den man nicht kennt. Von daher habe ich es jetzt so allgemein gehalten, wie es nur irgendwie geht.
Mr. Blue schreibt, es gibt nicht viele Menschen, welche ihr Ego als Illusion durchschaut haben und befreit sind. Werden alle diese Menschen Lehrer und halten Satsang? Danke, dass das bei dir der Fall ist.
Nein, das ist sicher nicht so. Ich kann es auch nicht beurteilen, weil ich die Szene so gut jetzt auch nicht kenne, weil ich nicht genau schaue, wer da jetzt ist und wer jetzt an welchem Punkt ist, was ja auch von außen immer sehr schwer zu beurteilen ist. Es ist nicht so relevant, finde ich, was die anderen machen. Man muss wirklich bei sich selbst schauen, bei sich selber bleiben und schauen, dass man selber wahrhaftig ist und dass man das, was man anderen unterstellt, was sie nicht tun, nicht selber auch nicht tut oder tut. Also es ist wichtig, nicht zu sehr zu werten. Und es ist so, dass das, was ist, nicht anders sein kann. Das ist jetzt zwar wie ein Allgemeinplatz, aber es werden alle Formen von Menschen gebraucht, die anderen Menschen irgendwas zu bieten haben. Und dafür ist ja die ganze Menschheit auch da, dass es die Möglichkeit bietet, dass man mit sich selbst und Anteilen von sich selbst, auch wenn es oft nur im Außen ist, in Kontakt kommen kann und sich darin spiegeln kann. Und es ist gut, der Wahrheit treu zu sein. Und dann ist es automatisch der Fall, dass du nicht vorgeben wirst, dass du irgendwo bist, wo du nicht bist. Und ja, vor langer Zeit ist mir mal über den Weg gelaufen, dass jemand gesagt hat, es ist gar nicht so wichtig, wo der Lehrer steht, also welche Qualität er repräsentiert, sondern was der Schüler in ihm sieht oder die Menschen in ihm sehen, die dorthin kommen. Und es kann durchaus sein, dass man in dem starken Glauben, in dem Versuch, das zu glauben oder so zu sehen, dass man sich darin erkennen kann, während jemand anders, der eben bei jemandem ist, der wirklich die Wahrheit reflektiert, daran zweifeln kann. Also es ist keine so einfache Geschichte mit der Freiheit.
Christopher schreibt, danke dir, Moni, mir hilft sehr, mir meiner zum Teil unbewussten Gedanken und auch der Menge der Gedanken überhaupt gewahr zu werden.
Ja, schön. Das ist sehr wertvoll, Kenntnis davon zu haben, was läuft und dann, falls nötig, die entsprechenden Maßnahmen zu treffen oder eben zu lernen, es zu ignorieren. Ignorieren im Sinne von, wenn der Fokus in sich selbst ruht, dann sind die anderen Aspekte ja nicht relevant. Und das ist grundsätzlich eine der wichtigsten Wahrheiten. Wo ist der Fokus und ist er in die Wahrheit involviert, dann kann er nicht gleichzeitig in die Illusion involviert sein. So simpel es klingt, es ist so.
Jeanette schreibt, Hallo Moni, bei der Meditation ist da ein friedlicher, unbegrenzter Raum. Manche sagen, man soll den Fokus in den Körper lenken. Begrenzt man sich damit wieder auf den Körper?
Ja, wenn es so gesagt wird, wie du es jetzt gesagt hast, dann schon. Wenn du aber den Raum des Herzens aufsuchst, dann wirst du sehen, dass der den Körper entgrenzt. Also das sogenannte Herz, nicht das physische, sondern das Herz ist ja ein Tor. Ein Tor in die vollkommen entgrenzte Weite. Und was ist denn entscheidend für uns selbst? Wir müssen auch ein bisschen aufpassen mit dem Begriff Herz. Was der eine darunter versteht, ist nicht das, was der andere darunter versteht. Und was ist denn entscheidend? Entscheidend ist doch, dass das Bewusstsein oder die Aufmerksamkeit nicht irgendwo anders ist als bei dir. Also dass das Bewusstsein nicht in Beziehung geht und sich dann darin verliert und sich dann als etwas bezeichnet, was in Beziehung ist mit etwas anderem. Das ist ja das Prinzip, weshalb es zu einem sogenannten scheinbaren Ich kommen kann. Also wenn es darum geht, wirklich bei sich zu bleiben, heißt es ja, dass es auch gut ist zu lernen, den Fokus von den Beziehungen, die nach außen gerichtet sind, zurückzuholen nach innen, also in den Herzraum. So kannst du wirklich da die ganze Zeit verweilen und gehst du nicht mit deiner Aufmerksamkeit irgendwo hin, kannst du die Freiheit ja praktisch gar nicht mehr verhindern. Also insofern ist es so, wenn du dann dich nach innen orientierst, ist das hilfreich für die Öffnung in die Entgrenzung. Und wenn du dich nur auf den Körper fokussierst, dann bist du auch nicht gleichzeitig in der Lage, nach außen zu gehen, hast aber den Körper als die Verhinderung von Entgrenzung. Aber vielleicht mag das ganz wichtig sein für jemanden, der nicht beispielsweise auf der Erde ist oder sein will, sodass zunächst mal diese Luftigkeit und das viele Denken dann reduziert wird, dadurch, dass man die Aufmerksamkeit auf die Qualität des sich Erdens richtet, also den Körper als Körper wahrnimmt auch. Also das ist, ja, ich denke, die Antwort kann man so stehen lassen.
Vitali schreibt, ich habe den Tod meines Urpaars, Tod im Krieg, erlebt in meinem jetzigen Körper, hab aber die gespeicherte Angst von ihm gespeichert, Fragezeichen, was sollte ich tun?
Nun, du wirst ja nur deswegen in Resonanz zu einem solchen Erlebnis gekommen sein, weil du eine Resonanz dazu hast, also wirst du eine gewisse Angst haben und auch eine Angst vorm Tod. Und das ist dann deine. Es ist ganz wichtig, dass man sieht, auch wenn man der Ansicht ist, man erlebt etwas, was jemand anderes erlebt hat, dann doch nur, weil man diese Resonanz selber in sich hat. Das heißt, es hat primär etwas mit dir zu tun. Und daher gilt es, dich der Angst zu widmen, die in dir ist. Und es ist relativ leicht, eine solche Erfahrung zu machen. Und es ist ja auch toll, weil das Bewusstsein einfach alles speichert und alles zugänglich ist. Und man muss aber aufpassen, wie man es interpretiert. Aber ich denke, der Hinweis ist jetzt gegeben, dass du für dich jetzt schaust und nicht davon ausgehst, dass du eine Angst oder irgendetwas von jemand anderem übernehmen kannst. Aber du kannst natürlich eine Anhaftung an deine eigene Angst dadurch bekommen, was wohl scheinbar passiert ist. Und die gilt es zu lösen. Gilt es, dich von deinem Großvater zu lösen, energetisch ganz bewusst, dich davon zu trennen, von der Idee, weil du die Idee hattest, dass du da mit ihm seine Erfahrung erlebt hast und etwas übernommen hast, musst du dich davon lösen und zu deinem Energiefeld in dir selbst zurückkehren und dort bleiben und dann dich der Angst widmen, die in dir ist. Angst vor dem Tod.
Alexandra schreibt, kannst du die Treue erläutern?
Treue ist eine Frage von Wertschätzung. Man kann nur etwas treu sein, was man wirklich schätzt. Und das heißt, im besten Falle sich selbst und seiner wahren Identität treu zu sein, heißt mit deiner Aufmerksamkeit, so oft es geht, möglichst permanent da zu sein. Natürlich kann man nicht verlangen, dass man das permanent hinbekommt, weil eine Person nun mal eben sich ständig verändert in Form dessen, dass irgendwas im Bewusstsein auftaucht und dann das Bewusstsein sich dafür interessiert, und damit dann die Treue zu der wahren Identität nicht geschieht, als dauerhaft. Ja, es gibt nichts Wichtigeres, Wertvolleres als die Treue zu sich selbst oder zu der Wahrheit. Und das ist nichts anderes als eine Qualität von Sehnsucht, die existieren muss, sodass das Bewusstsein weiß, da ist eine Qualität, dafür lohnt es sich zu gehen. Und dann ist es der Qualität von Treue, dann schätzt es diese Qualität von dem treu zu sein, also sich selbst. So, und das auch auf der persönlichen Ebene zu leben, ist ein erfülltes Leben, zu sich zu stehen und zu dem, was man für sich weiß, als das tiefste intuitive Wissen zu stehen, das macht ein erfülltes Leben aus. Sich selbst nicht zu verraten, das ist, was Treue ist.
Verdi schreibt, was hast du nach dem Erkennen alles losgelassen? Hat sich dein Leben nachhaltig verändert? Ist es dir auch möglich, zwischen Ego und reinem Sein zu switchen?
Nein, das ist nicht möglich. Das ist was ja passiert ist, die Auflösung davon, von einer Idee. Was sich geändert hat, ist natürlich, die Beschäftigung mit einer vermeintlichen Identität ist weggefallen. Also ist es leichter geworden. Alles ist leichter geworden. Alles passiert leicht, so wie es im Sport schon davor war, in vielen Bereichen schon davor war, dass gesehen wurde, wenn ein Einmischen eine Ich-Identität nicht geschieht, dann ist alles Qualität, was sich dann ausdrückt. Und in der Kenntnis davon, dass wenn Einmischung geschieht, es dazu führt, dass das Resultat oder die Handlung sich als schräg anfühlt, dann sagt das ja alles. Aber ansonsten losgelassen habe ich nichts, weil man kann ja nichts mehr loslassen. Es fällt dann ab, wenn was abfallen muss. Aber ich habe den Job vorher oder es hat sich so ergeben, dass sich einfach so viel schon davor gelöst hat, dass danach dann keine größeren Dinge abfallen mussten oder man sich davon loslösen musste. Dennoch ist es so, dass es ja immer weitergeht. Die Erkenntnis von dem, was wir sind, die hört ja nie auf. Und es finden sich andere Worte, andere Erklärungsmechanismen dafür und also da geht es eigentlich dauernd weiter. Es ist nicht so, dass das jetzt ein Endpunkt ist und dann war es das, sondern das Leben ist eine Qualität, die sich immer mehr an sich selbst bereichert, könnten wir sagen. Aber es gibt keine Möglichkeit mehr, zu einem Ego zu switchen. Wenn was weg ist, ist weg. Anders gesagt, was nie da war. Ist dann als nicht existent erkannt und wird nicht mehr bedient.
Louis schreibt, Liebe und Sexualität quälen mich nur. Ich gehe lieber den Weg der Freiheit und kenne ihn auch schon. Nur lässt mich die Sexualität nicht in Frieden. Danke für deine Antwort. Om Peace.
Ja, du gehst ja wahrscheinlich dann davon aus, dass Liebe und deine wahre Identität nicht zusammenpassen. Das kann man nur dann sagen, wenn man denkt, dass Liebe etwas Persönliches ist. Also, dass du das wahrscheinlich so meinst. Und ja, es ist so, dass die Sexualität die größte Anhaftung ist und am schwersten zu überwinden ist, wenn das stark ausgeprägt ist. Also, dann kann es sein, dass du, wie erwähnt, die in ihrer ganzen Intensität leben muss und auch in allen möglichen Exzessen und was auch immer, um dann, wie gesagt, auf Dauer zu verstehen, inwieweit sie dich daran hindert, dich der Freiheit so zu widmen, wie du es denn willst. Und das hängt davon ab, wie stark du die Freiheit willst. Und dann regelt sich das. Also es hilft ja nicht, viel darüber zu diskutieren, sondern es hilft, das zu leben und zu schauen, was die Wirkungen davon sind. Und dann weißt du es aus erster Hand, inwieweit dich das, was du lebst, unterstützt in dem, was du willst bezüglich deines Lebens oder eben nicht. Also, gehst du für die Freiheit, können wir auch sagen, bekommst du auch alle Antworten. Vor allem die wir ja jetzt nicht vorwegsehen können. Keine Ahnung, welche Richtung das dann gehen wird.
Verdi schreibt, meditierst du noch im klassischen Sinne? Früher waren dabei immer Gedanken da, heute eine Lehre, die alles umfasst.
Ja, in dem Sinne, dass die Idee ist, da etwas zu erreichen, nicht. Aber es geschieht einfach immer wieder das Eintauchen und jeden Morgen setze ich mich auch hin und abends auch. Und da ich ja einen guten Job habe, nämlich Satsang zu geben, bin ich ja dauernd in Stille. Also auch praktisch im Umgang mit anderen und ohnehin sowieso die ganze Zeit still. Also Denken ist kein Thema.
Black Forest schreibt, hier werden seit Tagen heftige Energie im Herzbereich gespürt, die teilweise bis nach hinten Richtung Wirbelsäule gehen. Meist, wenn man hochschwingende Gedanken und Tätigkeiten vollzieht, was ist das?
Das ist, hört sich gut an, weil das hintere Herz ist das Herz, was, wie du ja auch geahnt hast, in Resonanz steht zu den Qualitäten oder Energien, die uns entgrenzen. Also das hintere Herz steht für die höheren Zentren oder Chakren, wenn man das jetzt in Form eines Modells erwähnen. Und dann ist es auch erklärlich, dass sich in dir im Herzen diese Symptome zeigen, die darauf hindeuten, dass sich das jetzt öffnet. Und ja, dann solltest du so weitermachen und dich mit hochschwingigen Gedanken beschäftigen, beziehungsweise mit der Wahrheit in Kontakt sein. Das hilft. Das hilft, das zu integrieren und auch immer weiter zu öffnen. Also es ist mehr das hintere Herz, was in die Befreiung öffnet, als das vordere, wenn man das überhaupt so als vorderes und hinteres so bezeichnen kann. Aber man kann das natürlich registrieren. Man spürt ja den Rücken und spürt vorne die Brust. Insofern kann man es, denke ich, auch so sagen, so bezeichnen.
Vitali schreibt, danke Muni, logisch, wenn man es nicht mit dem Verstand lösen möchte.
Was auch immer. Kannst du es?
Das war der Herr mit dem Opa, mit dem Krieg.
Okay. Okay. Ja. Ein bisschen Verstand kann da nicht schaden. Einfach, weil es um das Bewusstsein geht. Nichts kommt von außen. Alle Erlebnisse, die man hat oder die geschehen, haben etwas mit sich selbst zu tun und es ist wichtig, diesen Anteil zu sehen. Auch um auszuschließen, dass es zu weiteren Einflussnahmen von außen kommen kann. Aber wie gesagt, die geschehen immer nur, wenn man selber in sich diese Resonanz hat. Also nichts kommt von außen. Das heißt also, man kann nicht ein Erlebnis von jemand anderem übernehmen, als wäre es sein eigenes. Aber man kann aufgrund der Resonanzen, weil dasselbe Thema in einem wirkt, sich das einbilden und oder Angst davon bekommen und so weiter. Und das ist eine Einschränkung, der man sich nicht aussetzen soll. Daher ist es gut, dann diese Resonanz anzuschauen und entsprechend aufzulösen. Und dann hören auch diese Dinge auf, diese Erlebnisse und die Interpretationen davon.
Om schreibt, Mich besucht immer wieder eine Verlassensangst in näheren Beziehungen, die schwer auszuhalten ist für mich. Kannst du mir dazu noch etwas sagen, wie am besten umgehen damit?
Wenn du aufhörst, dich selbst zu verlassen, also wenn du zu dem stehst, was deine Wahrheit bezüglich deines Ausdrucks ist und was dafür notwendig ist, dann wird dir das nicht wieder passieren. Das ist der Grund, du bietest anderen die Möglichkeit, dich zu verlassen. Und die andere Seite ist noch die, dass du möglicherweise unbewusst, jetzt kommen wir wieder das Unterbewusste und das Unbewusste, unbewusst in deinem Unterbewusstsein, okay, also dass du unbewusst in deinem Unterbewusstsein die Partnerinnen wegschickst, also sie gar nicht willst und im Alltags- oder Tagesbewusstsein der Ansicht bist, im Wachbewusstsein der Ansicht bist, dass sie dich auf keinen Fall verlassen sollten, aber du den Anteil noch nicht in dir gesehen hast, der die anderen Menschen oder die Menschen von dir wegschiebt. Das ist ganz wichtig zu sehen. Sonst passiert das nicht. Also wenn du, also verlassen und verlassen werden ist ein 50% Deal. Jeder hat daran 50% Anteil, obwohl es im Außen so aussehen mag, als hätte man null Anteil. Und die Lösung ist immer, sich treu zu sein. So, und das bedeutet dann natürlich, was ist es, was du willst und was ist es, was du nicht willst. Und weil wenn du keine Kenntnis hast von deinem Unterbewusstsein, dann schwimmst du eben und das erklärt ja auch deine Frage. Du bist dir nicht sicher, was es verursacht und hättest gerne eine Lösung. Ich hoffe, dass wir die jetzt zwei Lösungen geboten haben.
Ja, er schreibt voll erwischt, danke.
Cool. Glück braucht man.
Black Forest schreibt noch, werden die Schmerzen noch stärker oder auf was muss ich hier eingestellt werden?
Das weiß ich nicht, weil es mir nicht bekannt ist, welche Hindernisse dein System der Energie, die sich durch dich durcharbeitet, entgegensetzen wird oder kann. Nein, einfach entspannt sein damit. Und es gibt eine Übung, die du jetzt machen kannst, die ich dir jetzt zeige. Du nimmst die beiden Hände an die Oberarme so. Und das öffnet das hintere Herz. Also da natürlich besonders, wenn du dann dir zutraust, dass du ein Energiechannel bist, dass du sozusagen Heilenergie in dir hast, die jeder Mensch hat. Du musst dich nur dafür öffnen, dass jetzt die Energie durch die Hände fließt, die jetzt der Öffnung des hinteren Herzens dienen. Und dann verbringst du da eine ganze Weile oder so oft, wie es für dich sinnvoll ist, ist auch einfach im Liegen, ganz wie es dir am besten möglich ist.
Om schreibt noch, ich baue selbst die Mauer und leide dann darunter, dass der andere dahinter verschwindet.
Ja, genau. Ja, ich glaube, wir sind durch, oder? Vielen Dank, Bela,
Sehr gerne.
für deine Geduld mit den Fragenden und mir auch. Und ja, wann haben wir den nächsten Live-Chat? Am 25. September habe ich mir notiert. Meistens vergesse ich das, das zu notieren, aber diesmal aus Versehen gelungen. Und bis dahin, naja, wo sind wir jetzt am Wochenende in Österreich, haben wir ja schon gesagt, bei den Non-Dualitätstagen. Also wer Lust hat, da hinzukommen, es ist an der Grenze zu Deutschland nicht weit weg davon, im Süden von Passau. Und was haben wir danach? Danach haben wir dann wieder Online-Satsang und in Ronneburg. Und dazwischen machen wir eine Woche Urlaub, was ja auch fast nie passiert. Aber braucht man, wenn man in der Wahrheit ist oder Satsang geht, braucht man dann Urlaub? Eigentlich nicht wirklich. Aber die Ishtadeva braucht den. Na gut. Ja, okay. Vielen Dank für Satsang und freue mich, wenn wir uns auch live begegnen. Die nächste Begegnung für mehrere Tage ist im Oktober. Da haben wir 5 Tage in der Nähe von Stuttgart ein Retreat. Und der bescheidene Titel ist, Ich bin das. Also wenn dich das in irgendeiner Form reizt, dann bist du herzlich willkommen. Und wenn es dich nicht reizt, auch. Danke fürs Satsang. Danke, lieber Seto.